Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 7. Juli 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, auf nebelspalter.ch. Jetzt ist die beste Zeit zum Abonnieren. Jetzt habt ihr auch Zeit, jetzt ist ja Ferien, jetzt könnt ihr das euch gut überlegen. Aber es würde sehr viel bringen. Es ist nämlich die einzige Plattform da, wo wir aus einer liberalen, einmal bissigen, immer gut informierte Sicht die Schweiz beurteilen. Und wer das will und wer das nicht kann, prestieren ohne, der muss uns abonnieren. Ihr könnt auch uns anders unterstützen, zum Beispiel mit sogenannten Unterstützungsbeiträgen. Sind am Schluss von den Shownotes, wie ihr das machen könnt. Jeder Betrag ist willkommen. Gut, gehen wir mal zu unseren lieben Ärzten. Die lieben Ärzte, ja, ist ein guter Beruf. Arzt ist wirklich ein wichtiger, selbstständiger Beruf. Leider ist sehr viel reguliert worden im letzten Jahr, zum Teil durchaus mit dem Einverständnis der Ärzte. Und jetzt sind sie nicht mehr so zufrieden. Dominik, um was geht's?
Genau, Regulierung zieht immer noch mehr Regulierung nach sich. Und jetzt geht es darum, dass das Parlament beschlossen hat, es braucht einen sogenannten Tarifdeckel. Also man will das Maximale an abgeschriebene oder aufgeschriebene Tarifpunkte pro Tag festlegen auf 1577 Tarifpunkte. Und das ist eigentlich ungefähr genau das, was man in 12 Stunden kann abarbeiten kann. Das heisst, Ärzte dürfen eigentlich nicht mehr abrechnen als 12 Stunden Patientenarbeit, nicht dazugehören durch Bericht schreiben und Formular ausfüllen und so. Und da laufen die Ärzte Sturm dagegen. Sie sagen, das sei ein Eingriff in die Tariffreiheit. Das Parlament hat das aber wollen im Kostendämpfungspaket 2, wo so ein, weißt, eine riesige Debatte immer war und am Schluss der Berg hat irgendein Müsli geboren. Und auch die Ärzteschaft war dabei gewesen beim Ausarbeiten von diesem Tarifdeckel. Und jetzt gibt's riesige Petitionen dagegen. Das Problem ist wirklich, du hast es angetönt. Das System ist derart durchreguliert. Und die Ärzte haben ziemlich viele Privilegien. Also, weißt, jeder Arzt, der zugelassen ist, darf auf Kosten von der Krankenversicherung, also von uns allen, abrechnen. Dann gibt's keinen Wettbewerb. Sie tun einfach ihre Leistungen aufschreiben. Ob die Leistung etwas bewirkt oder nicht, das spielt nur eine indirekte Rolle. Das ist irgendwie wie wenn wir den Nebelspalter-Abos könnten einfach abrechnen auf Kosten zum Beispiel von der AHV, oder?
Ja, für Krankenkasse. Ich meine, wir tun wirklich wichtige Beitrag leistet zur psychischen Gesundheit.
Das finde ich natürlich auch. Das finde ich auch. Uns fehlt einfach, also du hast einen Doktortitel, aber nicht in Medizin. Mir fehlt beides. Nein, es ist wirklich, oder? Die Ärzte sind gar nicht sich bewusst, was für Privilegien sie haben. Sie können einfach Rechnung stellen und Versicherung, respektive die Prämienzahlenden, die zahlen das dann am Schluss. Und jetzt tun sie Sturm laufen, ganz massiv. Ich habe ein Telefon bekommen gegen dass der Staat sagt, ja nein, das kann nicht sein, das muss so ein Bescheiss sein, wenn jemand mehr als 12 Stunden, wirklich am Morgen um 7 Uhr anfängt, bis am Abend um 7 Uhr immer am Patient arbeiten und dann noch Büro machen bis Mitternacht oder so und die Berichte schreiben und Abrechnungen machen. Das kann einfach nicht sein, dass das so ist, dass das wirklich mit rechten Dingen zugeht. Und es ist halt eine Tatsache, es gibt schwarze Schäfe bei den Töchtern und ich habe einfach den Verdacht, werde ich nicht los und ich lege es offen, meine Frau ist Ärztin, oder? Die sagt, wer sauber schafft, der kommt gar nie an den Deckel an.
Genau, und die schwarzen Schäfe gibt es natürlich nicht nur bei den Ärzten, sondern vor allem bei den Journalisten. Dort sind 76% der Journalisten
sind schwarze Schäfe. Sie können abrechnen, so.
Ja,
wir können nicht abrechnen schicken.
Ja. Die schwarze Schäfe, die eigentlich eher ein Problem wären für die psychische Gesundheit der Menschen. Sie sind nämlich links. Sie sind nämlich links. Nein, gut. Aber gehen wir zu einem anderen Thema, das auch wieder eine Regulierung ist, die nichts bringt. Aber es ist natürlich eine Regulierung, die man ja nur als Placebo erfunden hat. Es geht um die sogenannte Stellenmeldepflicht. Und da gibt es ein paar interessante Erkenntnisse und Bewegungen, Dominik.
Ja, das ist ja der Inländervorrang Light. Das ist die behauptete Umsetzung oder Nicht-Umsetzung von der Masseneinwanderungsinitiative, die wir im Februar 2014 angenommen haben. Und dann ist lange, hat man wirklich das Gefühl gehabt, wir machen eine Schutzklausel. Die Mitte wäre dafür gewesen, auch die SVP wäre dafür gewesen. Und dann ist die FDP mit der SP ins Bett gelegen, also der Kurt Fluri, damaliger FDP-Nationalrat, zusammen mit dem Cedric Wermuth, und hat das kreiert. Und das ist einfach so, in Branchen, wo man mehr mehr als 5% Arbeitslosigkeit hat, dort gibt es eine Stellenmeldepflicht. Dort müssen Firmen, wenn sie eine Stelle zu besetzen haben in dieser Branche, müssen sie das zuerst einem RAF, also einem regionalen Arbeitsvermittlungszentrum, melden, bevor sie das öffentlich ausschreiben. Und das soll dann Arbeitslosigkeit bekämpfen. Das Gegenteil ist der Fall, ist eine Meldung von gestern, vom Monitoringbericht. 2025 sind wieder mehr Stellen, hat man müssen melden als im Vorjahr. Insgesamt 178.026 meldepflichtige Stellen sind gemeldet worden. 2024, im 2025 sind es dann über 200'000 gewesen, 206'002. Das sind sehr viel mehr, als wir Arbeitslose haben. Und das zeigt doch, dass letztlich die Arbeitslosen, die wir haben, die wesentlich mit der Personenfreizügigkeit gekommen sind, nicht zu den Stellen passt, wo wir Leute brauchen. Das ist doch das Interessante. Und dass das immer mehr auseinandergeht, das ist eine Meldung, die zu Besorgnissen führt, bei mir einmal, weil ich das Gefühl habe, da läuft etwas schief auf dem Arbeitsmarkt, der ja immer sehr gut funktioniert, weil er liberal ist, aber wenn man da durchreguliert, dann eben wieder nicht.
Genau, also mehr oder weniger liberal ist ja noch, wenn wir uns noch weiter der EU annähern, ist er dann gar nicht mehr liberal. Das ist eines der grossen Themen letztlich. Jetzt gehen wir nämlich gerade zu der EU. Die EU hat kein Geld. Das ist nicht so überraschend, weil die EU hat sich enorm verschuldet, vor allem während der Corona-Zeit. Und jetzt gibt es einen Streit ums Budget und ums Geld, Dominik.
Ja, genau. Im Moment tut man in Brüssel das nächste Budget, 2028 bis 2034, verhandeln. Die EU will ja, wir haben das einmal geschrieben, massiv mehr Geld. Ich habe eine Zahl im Kopf, 2'000 Milliarden will man ausgeben in diesen Jahren. Eine unglaubliche Summe. Und jetzt ist die Frage, woher das Geld kommt. Mitgliedsländer wollen das eigentlich, wenn nicht noch mehr, auf Brüssel schicken. Die haben selber auch irgendwie leere Kassen oder mindestens klamme Kassen. Und gleichzeitig steigt die Verschuldung. Oder das erste Mal hat man 2020 im Rahmen von der Covid-Pandemie hat man wirklich so einen sogenannten EU-Aufbaufonds, Next Generation European Union, gemacht und hat dort im grossen Umfang Geld am Kapitalmarkt aufgenommen. Und das hat natürlich, das muss man, das Geld muss man verzinsen. Zinsen kosten jetzt und steigen zwischen 15 bis 25 Milliarden Euro jährlich, je nach Zinsszenario, das man hier annimmt für die Jahre 2028 bis 2034. Und das wird bis zu 10% vom EU-Budget ausmachen. Also auch die EU ist komplett überschuldet, nicht nur die Mitgliedsländer, die ja schon lange nicht mehr 60% BIP-Regel gilt jetzt schon lange nicht mehr. Und es ist einfach niemand herum, wo das Geld haben will. Und die Frage ist jetzt, was man offenbar in Brüssel diskutiert, wie der Kollege Imwinkler bei der NZZ schreibt, ja gut, man sagt einfach, man macht noch mehr Schulden. Dann kann man die alten Schulden ablösen mit neuen Schulden, die vielleicht noch ein bisschen höheren Zins haben. Und so macht man, kommt man immer mehr in eine Schuldenspirale rein.
Genau, und es ist noch schwer zu sagen, was sich jetzt mehr durchsetzt. Ich nehme an, am Schluss werden die Mitgliedstaaten das alles verhindern. Weil, denke jetzt nochmal an Deutschland, alle Länder haben einfach zu wenig Geld. Sie haben zu wenig Geld und warum wollen sie das jetzt nach Brüssel schicken? Und dann muss man auch noch wissen, das Budget von der EU ist ja zu einem grossen Teil eigentlich nur Landwirtschaftspolitik und Regionalpolitik. Also Regionen wie Sizilien oder Gebiete in Rumänien werden mit viel Geld einfach versehen. Es nützt nichts. Ich meine, Sizilien ist eines der besten Beispiele. Passiert ja nichts. Es bringt nichts. Kostet viel. Wer zahlt es? Es zahlen jetzt immer noch die Deutschen, zu einem grossen Teil. Die Deutschen zahlen immer noch pro Kopf am meisten für die EU. Und von dem her kann ich mir nicht vorstellen, dass die EU da noch sich durchsetzen kann. Aber Emmanuel Macron, der über ein Land regiert, das total verschuldet ist und seit, glaube ich, 1974 kein ausgleichendes Budget mehr angebracht hat, der will vor allem mehr Geld. Also auch da ist der Konflikt vorprogrammiert. Friedrich Merz ist aber so ein schwacher Kanzler, dass man sogar sich könnte noch vorstellen, dass der Macron, der ein bisschen Schleuern ist, sich könnte so dran übersetzen.
Dominik? Ja, der Macron hat offenbar gesagt, ja, das sei doch idiotisch, dass man die Schulden von dem Aufbaufonds zurückzahlen. Man soll sie doch einfach strecken. Oder? Also das ist eine typische französische Lösung. Und das ist mir in den Sinn gekommen. Und das Verrückte finde ich noch, Es gibt in Bern so viele Leute, die das Konstrukt immer noch so wahnsinnig toll finden. So wahnsinnig toll, dass man dringend Verträge haben mit der Europäischen Union und dass man da am liebsten wahrscheinlich mitmachen würde. Tun wir doch einfach auch Geld zum Fenster rausschmeißen, die Schuldenbremse streichen, oder? Als Anliegen von Cedric Wermuth und der Matthias Meyer und der Samira Marti und all denen. Die Schuldenbremse ist sowieso etwas ganz Schlimmes. Oder am Schluss ist wirklich die Frage, ob man der Staat noch irgendwie ein bisschen Bremse hat. Bei uns die Schuldenbremse oder in Europa ist der Kapitalmarkt, wo natürlich je liederlicher in Europa mit dem Geld ausgegeben wird. Und wenn Herr Macron sagt, ja, wir zahlen das einfach gar nicht zurück, desto höher sind die Zinsforderungen von denen, die das Kapital zur Verfügung stellen. Und zwar zu Recht. Ich meine, da geht es darum, wie sicher ist mein Geld. Und die Frage ist jetzt wirklich, tut man die letzten Bremsen, die es noch gibt für Politiker, im Geld umeinander zu schmeissen, auch noch lösen oder nicht?
Und das zeigt natürlich auch, warum die EU so fatal ist. Weil, oder wenn man jetzt als Macron würde, wenigstens, ich meine, er hat sein eigenes Land auch schon ruiniert und völlig verschuldet. Aber irgendeiner muss er dann Kritik zahlen, indem er vielleicht abgewählt wird. Jetzt er leider nicht, aber seine Partei, die wird sich ja, die gibt es gar nicht mehr, die gibt es jetzt schon nicht mehr. Und die wird es dann nicht mehr geben, weil bald einmal wird ein anderes Regime sein in Frankreich. Aber das Problem ist, wenn die Deutschen das zahlen für einen, dann ist natürlich der Moral Hazard noch viel verreckter. Dann tut man als französischer Politiker sehr gerne sagen, wir geben mehr Geld aus. Und wenn es die Deutschen zahlen, und das ist wirklich, gehen Sie mal in Mezzogiorno, das ist genau das gleiche in Italien seit 100 Jahren. Wenn, die haben doch keinen Anreiz, selber etwas zu machen, wenn sie wissen, wir müssen nur Geld verlangen und der Norditalien muss das zahlen. Und so ist sie der EU eben auch. Und das führt die ganze Verantwortungslosigkeit vom heutigen, neuen, modernen Berufspolitiker. Kann man nie besser studieren als in der EU. Und deshalb sind auch viele Politiker in der Schweiz, die so absolut liederlich mit dem Geld von fremden Leuten umgehen, so Fan. Das ist eben Cedric Wermuth, Matthias Meyer. Haben die jemals einen eigenen Franken verdient? Wissen die, was das heisst? Sie wissen, wie man Geld ausgibt von anderen Leuten. Und das ist in der EU ja eigentlich Staatsprinzip. Gut, gehen wir gerade weiter zu Frankreich. Ein wichtiger Entscheid in Paris gefällt worden. Marine Le Pen kann trotzdem kandidieren für die Präsidentschaftswahl. Und das ist eine Bombe, weil viele Leute sagen, sie hat grosse Chancen, dass sie gewählt wird, Dominik.
Ja, aber mit einer Fußfessel. Also es wäre die erste Präsidentin von Frankreich, aber mit einem Accessoire. Ich weiß nicht, hat man das am linken oder am rechten Fuß? Sie wahrscheinlich am rechten Fuß, oder? Aber ist ja gleich. Nein, es ist wirklich eine Bombe. Das Berufungsgericht hat sie zwar für schuldig gesprochen, der Veruntreuung öffentlicher Gelder. Sie soll zwischen 2004 und 2016 Geld vom Europaparlament zweckentfremdet haben. Holla die Waldfee, sage ich da nur. Wenn man das wirklich, ja, wenn das wirklich strafbar ist und alle, es gibt, also wir müssen sofort Aktien von einem Fußfesselhersteller posten, weil ganz Straßburg, ganz Frankreich, alle die ehemaligen und gegenwärtigen Europaparlamentarier, also ich habe alle unter Verdacht, wenn wir da wirklich genau anschauen. Also und beim Herrn Macron, er tut zwar nicht Geld vom Europaparlament zweckentfremden, aber Geld von der französischen Steuerzahler tut er zweckentfremden. Das ist ja wahnsinnig. Und was es bedeutet, das glaube ich auch, sie ist eine starke Kandidatin. Sie hat sich gelöst von dem braunen, dreckigen Erbe von ihrem Vater. Sie ist einfach die konservative Kraft mittlerweile. Es langt nicht mehr, sie irgendwie als Nazi zu diffamieren. Das ist sie nicht. Sie ist klar auch nicht eine liberale Kraft, das muss man sagen, oder? Es gibt unter ihr gibt es nicht eine marktwirtschaftliche Renaissance von Frankreich. Ich glaube, das kann man sowieso vergessen. Und trotzdem, der Regierungswechsel, der würde insbesondere auch bei den Themen Migration, bei dem Thema Europa, eine komplette Änderung bedeuten.
Absolut, und das wäre natürlich ganz wichtig. Oder? Es wäre wichtig, dass eines der grossen Länder in Europa endlich einen Machtwechsel mal erlebt, weg von dem linksliberalen europhile Establishment. Weil das ist das Problem. Wir sehen es in Deutschland, wir sehen es in England, überall. Das sind die grossen Länder, die sind alle blockiert, weil ein grosser Teil von der Opposition einfach der Macht ferngehalten wird, obwohl die Opposition eigentlich viel stärker wächst und wahrscheinlich ja, als Einzelkraft die stärkste Kraft sind. Und das wird auch in Frankreich, ich meine, Le Pen schon ihrem Vater, aber vor allem sie, wird ja seit Jahren systematisch von der Macht ferngehalten. Und wenn man koalitionsbereit gewesen wäre, dann hätte Marine Le Pen schon lange können in Élysée-Palast ziehen als Präsidentin. Also das ist ein wichtiger Entscheid, ist aber auch gut, dass, muss ich jetzt ehrlich sagen, dass die französische Justiz das gemacht hat. Weil es wäre nicht gut gewesen, es wäre für die Demokratie einfach nicht gut gewesen, wenn man einen Kandidat verhindert, nur mit juristischen Mitteln. Und du hast völlig richtig gesagt, ich meine, es ist ja noch viel verreckter. In der EU ist es so, dass die Art von Veruntreuung, die Marine Le Pen gemacht hat, nämlich dass sie Gelder, die eigentlich für ihre politische Arbeit, glaube ich, in Brüssel gedacht sind, in Paris eingesetzt hat. Irgendwie
genau,
so
Assistenten und so.
Genau, das ist etwas, was praktisch alle Parlamentarier machen, die Europaparlamentarier. Das ist völlig normal. Das Interessante ist eher, dass nur die von der Rechten, nur die, die anti-EU eingestellt sind, kommen nachher Schwierigkeiten über. Also Nigel Farage hat das Problem auch mal gehabt, während alle anderen, die natürlich pro-europäisch sind, sei es jetzt bei der CDU oder bei den Sozialisten, spielt keine Rolle, die kommen nie Schwierigkeiten über mit der Justiz. Und das ist natürlich der Witz. Und das ist auch bei dem Fall Le Pen dahinter gestanden. In dem Sinn, meiner Meinung nach, für die Demokratie von Frankreich, obwohl ich Marine Le Pen auch nicht Fan bin in vielen Fragen, aber für die Demokratie in Frankreich, die ja eigentlich fast nicht besteht, ist es eine gute Nachricht. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das mich heute im Memo aufgebracht habe. Es ist ein bisschen der Geburtstag von Amerika. Der ist auch interessant, wenn man den aus einer schweizerischen Perspektive anschaut. Dominik, ich habe das Memo geschrieben. Was ist dir am meisten aufgefallen?
Ja, ich meine, ich weiss natürlich, dass man von Sister Republics redet. Ich weiss, dass man die Schweizer Verfassung wesentlich abgeschrieben hat an der amerikanischen Verfassung. Aber du kehrst das auf den Kopf. Du sagst, without Switzerland, no America, stupid. Also ohne die Schweiz gäbe es kein Amerika. Das ist schon eine steile These, weil insbesondere auch die Amerikaner selber das ja eigentlich nicht sehen. Sie sehen sich ja als, sagen wir, Verwirklichung von der angelsächsischen Aufklärung, von der angelsächsischen Staatsidee. Ich habe letztens ein Interview mit dem Hansen, oder Victor Hansen, der sagt, ja, Amerika ist wie die amerikanische Revolution, ist eigentlich gar keine Revolution, sondern da wird die Realität, was angelegt ist in Großbritannien und im britischen System, da kommt die Schweiz gar nicht vor. Also, the floor is yours. Warum gibt es kein Amerika ohne die Schweiz?
Gut, erstens muss ich sagen, dass das erste Memo, das ich jetzt heute geschrieben habe, tut sich jetzt einfach mal damit befassen. Was ja auch interessant ist, dass eben damals, als die Amerikaner das gemacht haben, die Republik, ist das ein absoluter Einzelfall gewesen. Es hat in Europa gar nicht viele Republiken gegeben. Das heisst, die Amerikaner haben das Problem gehabt, wen nehmen wir eigentlich als Vorbild? Weil die Monarchie hat damals eigentlich einen Höhepunkt erlebt, oder? Die meisten Leute haben das Gefühl gehabt, der Absolutismus à la Française, aber auch der preußische oder der österreichische, das sei wirklich das Ende der Geschichte, das sei wirklich modern, das sei gut, das sei ein effizientes, modernes, aufgeklärtes Regieren. Und für die Amerikaner war ja das Problem, ja, wir müssen jetzt begründen, warum wir eine Republik machen. Und dann gibt es nicht so viele Vorbilder. Das Wichtigste war natürlich die Römische Republik, logisch. Aber die ist schon seit 2000 Jahren nicht mehr da. Das spricht nicht unbedingt für die Republik. Da hat man wirklich auch das Gefühl gehabt, sich gehen wir dann auch unter. Und es ist interessant, das ist vielleicht noch ein Nebenaspekt, oder? Julius Caesar ist ja der, der eigentlich die Römische Republik kaputt gemacht hat. Und die Amerikaner haben in ihrer Verfassung viele Sachen reingeschrieben mit Blick auf den Julius Caesar. Sie wollten sicherstellen, dass nie ein Julius Caesar möglich ist in der Amerikanischen Republik. Aber ein anderes Beispiel für die Amerikaner war eben die Schweiz. Die Schweiz war auch im 18. Jahrhundert eine der wenigen Republiken. Und in der Schweiz war es interessant wegen dem Föderalismus. Das hat die Amerikaner interessiert, hat sich auch niedergeschlagen. Amerika ist sehr föderalistisch. Die dezentrale Struktur von der Schweiz, von der Eidgenossenschaft, war dort durchaus ein Vorbild gewesen. Aber gleichzeitig haben die Amerikaner gefunden, ja, so klein wollen wir nicht bleiben wie die Schweiz. Und haben dann auch sich Gedanken gemacht, ist echt die Republik gar nicht geeignet für eine grosse Macht. Und deshalb ist Amerika, das ist auch noch interessant, wissen die meisten Leute nicht, eigentlich am Anfang sehr anti-imperialistisch gewesen. Sie haben nicht wollen, ein Grossreich machen. Natürlich, der Kontinent haben sie wollen. Sie haben gewusst, ja, wir werden gross. Aber sie haben nicht wollen, Kolonien zum Beispiel, irgendwo. Das haben sie nicht wollen. Weil sie gefunden haben, das ist nicht gut für eine Republik. Aber, ich gebe zu, das, die steile These, die du genannt hast, die kommt erst morgen. Richtig, ganz klar. Weil das Entscheidende, das Wichtigste war, könnt ihr euch vorstellen, der Zwingli und der Jean Calvin. Die reformierte Kirche ist wahnsinnig wichtig, weil die Puritaner, die eigentlich die amerikanische Republik gemacht haben, die sind eben reformiert gewesen. Und die reformierte Kirche ist eine republikanische Kirche. Und das ist enorm wichtig gewesen, die Erfahrung, dass sie gewusst haben, man kann eine Kirche republikanisch organisieren, mit Synoden, mit Presbytern und so weiter. Das war ein ganz anderes Modell gewesen als die katholische oder die lutheranische Kirche. Und sie haben keinen Bischof, oder? Die reformierte Kirche hat typisch schweizerisch keinen Bischof. Und das haben die Amerikaner auch als Erfahrung. Nämlich als Puritaner haben sie die calvinistische Kirche gekannt. Und das ist aus der Schweiz. Das ist Zwingli. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Exportartikel von unserem Land, der unglaublich wichtig ist. Die reformierte Kirche in Form von zuerst Zwinglianismus und dann vor allem der Calvinismus ist die wichtigste Exportleistung von unserem Land bis auf Amerika.
Ja, und die ist natürlich auch, soll ich sagen, dort zu einer, eigentlich zu einer speziellen, besonderen Blüte auch geworden. Also ich muss wirklich sagen, oder, das ist ja, weil die Leute sind dorthin, gerade auch wegen der Glaubensfreiheit, oder? Gerade die Amischen, oder, die es bis heute gibt, die bis heute ihren Glauben anders leben, auch anders als die Zwinglianer, die da geblieben sind, oder Täufer, die da geblieben sind. Und das ist schon, wenn man das, du bist ja dort gewesen, ich habe es nur immer so am Rand vielleicht erlebt. Ich meine, das sind, wenn du die Leute siehst, das ist eine schweizerische Art, wie die zusammenleben. Sogar dann, wenn es Amische sind, es gibt ja auch Quellen aus Holland oder so, die dann dort sind, oder aus Großbritannien. Aber die Wurzel von dem Ganzen ist natürlich schon bei uns im Zürich-Oberland, im Emmental, wo ich zuhause bin.
Gut, das sind Wiedertäufer, oder? Die Wiedertäufer haben nicht die Rolle gespielt in Amerika. Aber klar, entscheidend ist die puritanische Tradition. Ja. Puritaner sind Calvinisten. Und was wirklich interessant ist, auch in Neuengland, das habe ich selber, wo ich dort gelebt habe, auch erlebt, die haben ja auch noch direkte Demokratie. Die haben Townhall-Meetings, die sehr ähnlich sind in unsere Landsgemeinden. Und das kommt aus der reformierten Kirche. Und die reformierte Kirche ist eidgenössisch. Die Idee, dass du dich selber organisierst in der Kirche, ist total eidgenössisch. Luther hätte die Idee nie gehabt, hätte er nicht wollen. Man hat einen Bischof, man hat einen Fürst. Katholiken sowieso, aber das ist ganz wichtig. Die kleine reformierte Kirche in der Schweiz ist via Genf, via Calvin auf Holland, auf Schottland, auf England, auf Siebenbürgen und nachher auf Amerika. Und überall dort haben sie Republiken gegeben. Also der Zusammenhang ist total klar. Und das ist wirklich die schweizerische Hinterlassenschaft, die ganz vielen Amerikanern natürlich auch überhaupt nicht bewusst ist. Also sie finden es dann total interessant und lustig, wenn man es ihnen erzählt. Aber es ist eben wirklich, es ist unglaublich wichtig. Und den Leuten ist nicht so bewusst, das, was du vorher auch gesagt hast, Amerika war vor allem mal ein protestantisches Land gewesen, oder, ursprünglich. Aber vor allem reformiert. Die Lutheraner hat man ferngehalten von Amerika. Das ist auch noch lustig. Bis ins 19. Jahrhundert haben die Lutheraner nicht können in Amerika sich niederlassen. Die hätte man nicht wollen. Weil die Reformierten haben die Lutheraner gehasst, mehr noch als Katholiken. Also von dem her ist auch noch eine lustige Geschichte.
Gut, also morgen dem das Memo lesen mit dem zweiten Teil der Frage oder von der These. Ohne die Schweiz kein Amerika.
Genau, und jetzt gehen wir noch auf den Superschweizer, natürlich auch einen Reformierten, den Guy Parmelin. Ein Waadtländer, das ist bernisch reformiert, das ist nicht das gleiche wie Calvinismus, aber immerhin, er hat mit seinem Käppli in Amerika auch Ähnliches ausgelöst, Dominik.
Ja, und er freut sich natürlich auf das Spiel von der Schweizer Nationalmannschaft. Er ist aber auch sonst unterwegs. Er hat Lonza besucht in Texas. Er war auch bei der NASA gewesen. Und dort hat er mit den Astronauten in der internationalen Raumstation ISS telefonieren. Und was fragte wie Bauer die Astronauten? Ja, ob sie etwa die mal können das Gläschen Wein trinken. Ich finde das ist einfach, look. Der Guy Parmelin ist einfach im Moment der Beste, den wir haben. Alle anderen sechs hätten sich durch diese Frage, ja, das ist doch peinlich, wir tun doch nicht noch wegen Alkohol fragen. Nein, machen wir nicht. Nein, ich nehme an, das ist ihm einfach, die Frage ist ihm einfach zu oberst oben gewesen oder ob sie aus dem Bauch. Vielleicht hat er gerade Durst gehabt oder Lust gehabt auf ein Glas Schassla, das sein Bruder produziert. Und ich finde das doch einfach gut, dass man die auch normale Fragen stellt und irgendwie für Sachen fragt. Aus ihrem Alltag. Nachricht ist halt nicht gut, oder? Nein. Es gibt kein Schassla im Weltall. Also, dass wir müssen dringend. Wir brauchen das Raumfahrtprogramm aus der Schweiz. Irgendwo auf dem Bauernhof von der Parmelins lassen wir Raketen aufsteigen und in dieser Raumstation gibt es ganz sicher dann etwas zu trinken.
Aber nur warte, Länder wie.
Genau, kein Walliser.
Kein Walliser, das ist klar. Also gut, das war Bern einfach gewesen, an dem 7. Juli 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, könnt euch nie entschuldigen, wie immer, dass ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht's gut. Bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch